Willkommen zu Entscheidendes Wissen, dem Podcast von Michelle Reimann. Informationen sind Wegweiser, die uns ans Ziel führen können oder in die Irre leiten. Psychologie, Soziologie, Kommunikationswissenschaften und anderes sind Werkzeuge, mit denen wir verstehen können, wie genau das funktioniert. Wenn dich das interessiert, bleib dran, denn hier gibt es entscheidendes Wissen für Alltag, Beruf und politische Nachrichten. Willkommen zur 38. Folge von Entscheidendes Wissen und damit zur letzten Folge im April 2026. Das erwähne ich deshalb, weil der April der Monat der Neurodiversity Pride ist, wo Neurodiverse auf ihre Besonderheiten hinweisen und ich diesen April auch genutzt habe, um das zu machen. In den letzten Folgen, seit Folge 33, ging es um das Phänomen der Neurodiversität und um verschiedene Phänomene, Autismus, ADHS, Legasthenie etc., auch Tourette in der letzten Folge. Heute geht es um Epilepsie. Und Epilepsie ist in diesem Fall, in diesem Zusammenhang mit Neurodiversität, tatsächlich eine Besonderheit, denn es ist umstritten, ob es überhaupt dazu zählt. Ich muss sagen, ich bin Epileptiker, ich habe vor einigen Jahren Epilepsie entwickelt und ich, mit dem, wie ich es erlebe, würde es nicht zur Neurodiversität rechnen, aber da gibt es unterschiedliche Ansichten und ehrlich gesagt ist das auch ziemlich egal, wenn man über solche Phänomene reden möchte und darauf hinweisen möchte und vielleicht Menschen, die sich damit nicht auskennen, ein paar Hilfestellungen geben möchte, wie man damit umgeht. Beginnen wir grundsätzlich. Neurodiversität, so wie in den letzten Folgen besprochen, das sind keine Krankheiten, zumindest die anderen, Epilepsie ist nämlich eine, sondern das sind besondere Informationsverarbeitungsmöglichkeiten, Wege, die sich im Gehirn anbieten. Wir verarbeiten Informationen alle unterschiedlich, in diesem Sinn sind wir alle neurodivers und die so bezeichnet werden, sind dann quasi über einer gewissen Schwelle, man nennt es ab einer gewissen Schwelle dann eben Autismus oder ADHS. Das sind aber medizinisch definierte und keine biologischen Grenzen in diesen Fällen. Ich habe in den letzten Folgen, falls ihr das vielleicht nachhören wollt, ein Modell darauf angewandt, das aus meinem Buch Starke Signale stammt, wo es um Informationsverarbeitung in unseren Gehirnen geht und um Kommunikation und wie man Kommunikation beeinflusst. Und das ist die unendliche Schleife unserer Informationsverarbeitung. Und damit möchte ich das jetzt auch nochmal kurz erklären. Bei Neurodiversität tritt unsere Informationsverarbeitung also jeweils etwas unterschiedlich auf. Diese unendliche Schleife besteht aus 6 Schritten. Im ersten nehmen wir über unsere Sinne etwas wahr und alles, was wir automatisiert schon einordnen können, ist Teil dieser Wahrnehmung. Also, ihr nehmt zum Beispiel akustische Signale wahr, jetzt gerade während ihr den Podcast hört. Euer Trommelfell vibriert, das löst elektrische Signale aus, die an euer Gehirn gehen. Ich habe übrigens die Details davon in Folge 9 beschrieben, falls euch das etwas detaillierter interessiert, wie man hört und wie man einen Podcast hört. Aber worauf ich raus möchte, diese elektrischen Signale werden sehr schnell und automatisch eingeordnet, werden zu Lauten geformt, zu Worten geformt und sogar zu ganzen Sätzen geformt. Und man kann das einsortieren, ohne dass man wirklich aktiv darüber nachdenken muss. Dieses aktive darüber nachdenken tritt zum Beispiel auf, wenn man ein Wort hört, das man nicht kennt oder einen Ton hört, den man nicht kennt oder in einer Sprache gesprochen wird, die man nicht gut beherrscht, dann muss man umschalten in den aktiven Modus und kann nicht automatisiert im Wahrnehmen die Information schon verarbeiten. Hier ist Autismus etwas unterschiedlich. Das automatische Einordnen funktioniert meistens etwas schwerer. Es werden mehr Details wahrgenommen und weniger Muster sortiert. Das kann Vor- und Nachteile haben, wie wir in Folge 34 ausführlicher besprochen haben. Wenn diese Wahrnehmung abgeschlossen ist und die Informationen in unserem Arbeitsgedächtnis, in unserem bewusst Informationen verarbeitenden kleinen Gedächtnis, das mit hoher Intensität arbeitet, gelandet sind, dann müssen wir dort aussortieren, was ist wichtig, was ist nicht wichtig, worauf lenken wir unsere Aufmerksamkeit, worauf konzentrieren wir uns. Hier ist ADHS eine Neurodiversität. Mit ADHS können sich Menschen entweder ganz schlecht konzentrieren, also ganz schlecht ihre Aufmerksamkeit auf etwas lenken oder das sogar besonders intensiv machen und sich in einer Sache so verlieren, dass sie nichts anderes mehr wahrnehmen. Das Problem bei ADHS ist oft, dass sie es nicht entscheiden können, also nicht entscheiden können, ob sie sich jetzt konzentrieren wollen oder kreativ flexibel an viele Sachen denken wollen. Das passiert unkontrolliert. Diese Informationen, die wir in unserem Arbeitsgedächtnis haben, müssen wir ständig mit unserem Langzeitgedächtnis abgleichen. Wir müssen uns also erinnern und den Kontext aus der Erinnerung aus der Vergangenheit herstellen, und deswegen müssen wir auch lernen. Davor Schritt 3 ist Lernen, Schritt 4 ist das Erinnern. Da treten Neurodiversitäten auf, wie Legasthenie und Dyskalkulie, wo man zum Beispiel Zeichen und Töne schlecht kombinieren kann. Dann hat man mit Legasthenie eine Leserschwäche und kann die Worte nicht aus Zeichen so leicht formen. Oder bei Dyskalkulie kann man Zahlen nicht so leicht einordnen. Das ist also beim Lernen und Erinnern Schritt 3 und 4. Und dann kommen wir zum Schritt 5 der unendlichen Schleife, dem Bewerten, und mit Schritt 6 dem Tun aus der Bewertung, aus der Entscheidung. Dort nutzen wir unser entscheidendes Wissen, und das ist eben unterschiedlich, je nachdem, wie davor unsere Neurodiversitäten unser Wissen geformt haben. Und bei Tourette, das war die letzte Neurodiversität, die wir besprochen haben in den Folgen zuvor. Bei Tourette hat all dieses entscheidende Wissen manchmal gar keinen Einfluss auf eine Handlung. Plötzlich wird eine Handlung gesetzt, die man nicht unter Kontrolle hat. Das berühmte obszöne Schimpfen von Menschen mit Tourette tritt nur ganz, ganz selten auf, ist aber dann so auffällig, dass es unser Bild von der Krankheit prägt. Tatsächlich ist es viel öfter so, dass diese Menschen unkontrolliert zucken oder unkontrolliert einen Ton von sich geben, ein Wort aussprechen, aber kein obszönes Schimpfen. Und quasi nicht die Herrschaft über ihre Entscheidungen haben. Das ist diese Neurodiversität. So, damit haben wir jetzt einmal die letzten Folgen wiederholt. Wenn euch eine besondere Neurodiversität davon interessiert, würde ich euch auffordern, zurückzugehen. Also 34 für Autismus, Folge 35 für ADHS, Folge 36 für das Lernen und Erinnern und Folge 37 für die Verarbeitung der Informationen nach all diesen Neurodiversitäten und mit Tourette. So, und jetzt geht es um Epilepsie. Denn Epilepsie hat mit all diesen Mustern nichts zu tun innerhalb dieser unendlichen Schleife, sondern bei Epilepsie bricht diese Schleife der Informationsverarbeitung schlicht und einfach zusammen und man verarbeitet keine Information mehr. Oder zumindest nicht in einer systematischen Art und Weise. Unsere Informationsverarbeitung besteht ja aus elektrischen Signalen, die aneinander anschließen, Muster ergeben dabei, wie sie aneinander anschließen, und aus diesen Mustern generieren wir Informationen und die Informationsverarbeitung. Diese Muster sind etwas anders mit den Neurodiversitäten, die wir bis jetzt bearbeitet haben, und dort sind sie auch angeboren. Man kann sich bei manchen davon etwas konzentrieren und beherrschen, aber man kann sie nicht ganz wegbekommen in diesem Sinn, weil sie eben angeboren sind und keine Krankheit sind. Bei Epilepsie ist nicht angeboren, sondern kann im Laufe des Lebens auftreten, vielleicht zum Beispiel durch eine ganz kleine Verletzung am Gehirn, die man gar nicht bewusst mitbekommt oder die gar nicht mehr feststellbar ist danach. Und da gleitet diese Informationsverarbeitung durch elektrische Muster gewissermaßen aus der Bahn. Die ist dann nicht mehr synchronisiert, die ist nicht mehr systematisch, die kann zu intensiv und zu viel sein und ist für einige Zeit, meistens nur einige Minuten, so unsystematisch, dass man kein Wissen mehr aufnehmen, verarbeiten und nutzen kann. Sehr oft ist in einem solchen Anfall die Situation so, dass man sich auch nicht erinnert, nicht speichert, weil ja die Informationsverarbeitung aus dem System ist. Sehr oft kann man dann seinen Körper nicht kontrollieren. Menschen brechen zum Beispiel zusammen und zucken, weil diese Informationsverarbeitung gestört ist. Weil der Anfall eine zu hohe Intensität dieser elektrischen Ströme im Gehirn quasi darstellt, lässt er auch nach, sobald diese Intensität nachlässt. Also eben wie gesagt, nach 2 bis 3 Minuten lässt das nach, der Anfall klingt ab und die Menschen kommen wieder aus dem Anfall raus und sind wieder fähig, ganz normal, so wie zuvor, ihre Informationen zu verarbeiten. Bei mir ist es so, dass das Sprachzentrum die Epilepsie triggert, also zu starke Konzentration auf Sprache kann dieses Sprachzentrum überaktivieren und dann für 1 bis 2 Minuten einen epileptischen Anfall auslösen. Aber wie ihr merkt, ich spreche einen Podcast, ich halte Trainings, ich trete auf Bühnen auf. Grundsätzlich bin ich ganz gut fähig zu sprechen. Es ist ein nicht allzu oft auftretender Fall und wenn, dann ist er auch in sehr kurzer Zeit wieder unproblematisch und ohnehin ungefährlich. Nun ist an der unendlichen Schleife Folgendes ja interessant. Wir haben dieses kleine Arbeitsgedächtnis, mit dem wir intensiv unsere kognitive Arbeit erledigen, und das große Langzeitgedächtnis, in dem wir all unsere Erfahrungen unser ganzes Leben lang speichern und wo wir mit Lernen und Abrufen in den Schritten 3 und 4 der unendlichen Schleife unsere Informationen hin und her spielen zwischen dem großen Langzeitgedächtnis und dem kleinen Arbeitsgedächtnis, das so intensiv arbeitet, dass es sehr viel Energie und damit sehr viel Nahrung verbraucht. Bei einem epileptischen Anfall bei mir bricht zum Beispiel diese Verbindung ab. Das Arbeitsgedächtnis speichert Informationen nur für 15 Sekunden und dann muss das wieder nachgefüttert werden aus dem Langzeitgedächtnis. Also wenn ihr zum Beispiel diesen Podcast hört und euch dabei, keine Ahnung, durch die Stadt bewegt oder dabei im Haushalt eine Arbeit erledigt, dann ist die Information über den längeren Prozess, in dem ihr gerade seid, in eurem Langzeitgedächtnis abgelegt und ihr müsst ihn ständig updaten, um überhaupt einen Prozess, der deutlich über 15 Sekunden hinausgeht, durchführen zu können. Und dieses Update bricht zusammen bei einem epileptischen Anfall. Es bricht auch das Speichern zusammen. Wenn ich für 1 bis 2 Minuten diesen Anfall habe, weiß ich danach nichts mehr, weil die Information ja nicht darüber abgelegt wurde. Und wenn der Anfall vergeht, braucht es einige Sekunden, um aus dem Langzeitgedächtnis wieder alle Informationen abzurufen und zu wissen, in welcher Situation ich bin und ich vor dem Anfall war. Das waren zu Beginn, vor einigen Jahren, als sich die Krankheit das erste Mal, als sich die entwickelt hat, durchaus spannende Momente, wenn du da sitzt und erste Informationen zusammensuchen musst. Aber ich kann auch sagen, man gewöhnt sich daran, es ist eigentlich gar nicht so schlimm. Ich kann das auch für mein Umfeld sagen. Und das ist jetzt auch das Wichtige, die haben sich auch daran gewöhnt, das ist gar nicht schlimm. Es ist interessant, wenn ich mit Menschen darüber spreche, dass das zum Beispiel passieren könnte, ist die erste Reaktion, was muss ich tun, wie kann man dir da helfen, wie kann man dein Leben retten, und sehr oft muss ich dir einen Löffel in den Mund stecken. Das ist auch so eine Legende, die sich offensichtlich verbreitet hat oder die weit verbreitet ist. Nichts davon ist der Fall. Im Gegenteil, einem Epileptiker bei einem Anfall etwas in den Mund zu stecken, ist für den sogar gefährlich. Er kann sich dabei verschlucken. Bei Menschen wie mir mit leichten Anfällen muss man genau gar nichts machen. Ich falle auch nicht um und zittere oder zucke, wie man es in vielen Filmen sieht. Bei Menschen mit schwereren Anfällen, bei denen das passiert, die fallen tatsächlich um. Auch da muss man nicht überreagieren, schauen, dass sie sicher liegen und abwarten in den meisten Fällen, bis sie wieder zu sich kommen, kurz auf sie aufpassen. Wenn der Anfall länger dauert, über 5, 6, 7 Minuten hinaus, kann man dann tatsächlich darüber nachdenken, ob vielleicht beim Sturz etwas Schlimmeres passiert ist, und dann auch die Rettung rufen, wenn es zum Beispiel eine körperliche Verletzung gegeben hat. Ansonsten, wie gesagt, Epileptiker leben mit ihrer Krankheit, sind sie im Normalfall sehr gewohnt und es gibt keinerlei Grund, da in Panik zu verfallen. Deswegen sollte man vielleicht auch noch interessanterweise unterscheiden zwischen zwei Arten von Anfällen. Fokale Anfälle sind nur auf einen kleinen Bereich des Gehirnes begrenzt, eben fokussiert. Das ist bei mir so, wenn es im Sprachzentrum ausgelöst wird. Deswegen ist es auch rundherum nicht weiter gefährlich, außer dass ich eben für 2 Minuten beim Reden desorientiert bin, und dann gibt es die generalisierten Anfälle, die dann das gesamte Gehirn betreffen, auch motorische Symptome auslösen und eine komplette Unterbrechung der gesamten Handlungsfähigkeit bedeuten. Bei den fokalen Anfällen sind die Personen sogar sehr oft bei Bewusstsein voll ansprechbar, aber erleben eben seltsame Informationsverarbeitung, dadurch, dass die elektrischen Signale in ihrem Gehirn etwas außer Takt sind. Mir passiert das hin und wieder, wenn ich zum Beispiel einkaufen gehe und da mit Musik beschallt werde, deren Text ich kenne und der etwas mitreißend ist und wo man beschwingt vielleicht etwas mitsingen würde in einem anderen Zustand, da werde ich etwas überaktiviert im Sprachzentrum. Da gibt es zum Beispiel Gleichgewichtssignale, von denen ich weiß, dass sie gerade nicht so stattfinden. Ich weiß, dass ich nicht durch die Regalreihen des Supermarktes schwebe wie in einer Raumstation. Das Gleichgewichtsorgan sendet trotzdem so ähnliche Signale. Das ist durchaus nicht uninteressant, aber wie gesagt, auch nicht weiter gefährlich und nichts Besonderes. Man kann es auch als Benefit nehmen, wie bei einer Kirmesfahrt im Karussell. Gut, als Zusammenfassung zur Epilepsie. Wie ihr nun gesehen und gehört habt, passt es wirklich nicht ganz ins Muster normaler Neurodiversitäten. Weder ist es angeboren und das ganze Leben als Effekt verfügbar, noch betrifft es jeweils einen Schritt dieser unendlichen Schleife, sondern es ist eine kurze Überaktivierung oder Fehlaktivierung, die die gesamte Schleife betrifft oder sogar zum Zusammenbruch führen kann bei einem schweren Anfall. Dann vergeht das nach einem Anfall wieder und man hat eine vollkommen normale und durchschnittliche Informationsverarbeitung im Gehirn und der Effekt ist einfach wieder weg. Das nochmal zur Wiederholung. Ich glaube, das Wichtigste ist mir aber zum Schluss nochmal zu sagen, wenn ihr keine Erfahrung habt mit anderen Menschen, die Epileptiker sind, seid vollkommen entspannt. Mit sehr großer Wahrscheinlichkeit werdet ihr diesen Effekt gar nicht mitbekommen, sondern eine normale Informationsverarbeitung des Menschen erleben. Wenn etwas auftritt, dann sind diese Anfälle in den allermeisten Fällen in 1 bis 2 Minuten erledigt und es geht vollkommen normal weiter. Ihr müsst auf keinen Fall oder sollt auf keinen Fall besonders heftig reagieren, die Menschen nicht festhalten, vor allem ihnen nichts in den Mund stecken, lasst sie einfach vollkommen entspannt, rollt sie vielleicht, falls sie zusammenbrechen, noch einmal zur Seite, sodass sie eher bequem liegen, haltet sie eben auf gar keinen Fall fest, sollten sie zucken und bei allen anderen mit leichten Anfällen, wie gesagt, kurz abwarten, entspannt bleiben, in allerkürzester Zeit ist es wieder vorbei und alles geht weiter. Nur wenn der Anfall über 5 Minuten dauert oder deutlich über 5 Minuten dauert, wenn im Falle eines Sturzes eine körperliche Verletzung auftritt oder wenn es vollkommen ungewöhnlich wird und ihr euch Sorgen darum macht, dann die Rettung rufen. Davon will ich jetzt, dabei, dass ich es so entspannt schildere, auch nicht vollkommen abraten und dann vielleicht noch in die Situation kommen, dass jemand eine vollkommene Falschentscheidung, Fehlentscheidung trifft. Ihr wisst, im Zweifelsfall ist etwas zu viel reagieren dann auch immer besser. Aber wie gesagt, wenn sich jemand bei euch als Epileptiker vorstellt, bleibt vollkommen entspannt. Er lebt wahrscheinlich ganz gut damit. So, das war Folge 38. Die letzte Folge des Neurodiversitätsmonats in Entscheidendes Wissen. Ich hoffe, das war interessant für euch. Ich habe einige ganz gute und wohlmeinende Rückmeldungen bekommen zu dieser Reihe. Also solltet ihr einige Folgen noch nicht gehört haben, kann ich das nur wärmstens empfehlen. Nächste Woche geht es wieder weiter mit einer neuen Folge von Entscheidendes Wissen. Ich hoffe, ihr seid dabei. Bis dann, euer Michel.